finden Sie vom Datenchaos zum Datenschatz.
Erfahren Sie, wie eine gelungene Datenstrategie Ihren Unternehmenserfolg nachhaltig steigert.
Einblicke, Erfahrungswerte und Tipps gibt es von den Datenexperten Michael Jungschläger und Sven Göllner.
Wo man vielleicht auch mal um die Ecke denken muss.
Mit großer Wirkung. Eine gute Sache.
Bereit zum Durchstarten?
Wertgeschätzt, der Podcast.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren und neuen Folge Podcast Wertgeschätzt. Ich darf einen neuen Gast begrüßen und im Vorfeld haben wir schon ein paar Themen uns rausgesucht und bin sehr gespannt. Hallo Dennis, grüß dich erstmal und stell dich doch erstmal vor und dann steigen wir auch direkt ein.
Ja, finde ich gut. Hi Sven. Ja, also für alle, die das jetzt gerade hören, Dennis Hofstedt ist mein Name. Ich bin Geschäftsführer und Co-Founder der Datenpioniere, einem Unternehmen, was Analyseplattformen erstellt, basierend auf Microsoft Power BI. Und das gibt auch gleichzeitig schon unseren Themenschwerpunkt vor. Wir kümmern uns um das Thema unternehmensweite Einführung von Microsoft Power BI und Ablösung alter BI-Legacy-Systeme. Klassischerweise, was man so im Markt noch sieht, MicroStrategy, Cognos, Business Objects. Und das machen wir jetzt im 5. Monat.
Ja, danke Dennis. Erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast und dass wir über dieses Thema sprechen dürfen. Wir wollen ja nicht nur auf das Schwerpunktthema, was du gerade genannt hast, drauf schauen, sondern was ich natürlich bei dir jetzt spannend finde, du hast ja auch eine Berufserfahrung, du hast Expertise. Und zu sagen, okay, Family ist im Hintergrund und ich gründe jetzt ein Unternehmen. Also da würde ich gerne mal drauf eingehen, weil Thema ist ja auch mal spannend, so ein bisschen das Unternehmertum zu betrachten. Da würde ich auch gerne mal so ein bisschen Feedback von dir bekommen, wie ihr das jetzt gemacht habt. Habt euch entschieden, aber man analysiert den Markt, die Zielgruppe. Ihr wollt euch auch abheben zu anderen. Was ist dann euer USP? Und dann natürlich auch später nochmal auf das Thema BI, also Business Intelligence Analytics einzugehen. Werden wir bestimmt auch eine spannende Diskussion haben, weil ihr seid hinten dran. Ja. Und wir sind in der Mitte. Also wir bringen erstmal die Ordnung, aber ihr macht dann quasi die Daten schön, würde ich es mal nennen. Und das, was du ja gesagt hast mit den Legacy-Systemen, also die Altsysteme, da sind ja Klassiker dabei. Du hast eben Business Objects gesagt, da kommen wir her. Und man merkt ja wirklich einen eindeutigen Trend, dass Power BI momentan irgendwie den Markt überrollt. Also, weiß nicht, wie du das findest, aber da können wir gleich auch nochmal drauf gehen. Aber steigen wir doch mal ein, Unternehmensgründung. Warum machst du das? Oder bist du wahnsinnig?
Vielleicht ein bisschen Wahnsinn gehört dazu, Sven, aber am Ende hast du es gerade schon gesagt, ich mache inzwischen 15 Jahre IT, davon 10 Jahre schon, also eine Dekade, das Thema Business Intelligence. Also von daher, das ist nicht ganz, ganz neu. Ich habe es aber bisher immer als Angestellter gemacht und war in auch mittelgroßen deutschen Beratungsunternehmen, auch zuletzt dann als Bereichsleiter für das Thema Data Analytics tätig. Und man könnte natürlich meinen, ist doch erstmal ein ganz sicherer Arbeitsplatz und das ist er auch bestimmt. Aber es gab so ein paar Punkte, die sich dann letztes Jahr so gezeigt haben, die ich dann nicht mehr ganz so gut fand, gerade was das Thema Positionierung und Fokussierung anging. Und wenn du mir erlaubst und ich so einen kleinen 2-Minuten-Sidetrack dazu machen kann, die Entstehungsgeschichte ist doch relativ spannend. Also ich finde sie immer noch spannend, ich erzähle sie einfach immer gerne. Und muss halt vorstellen, ich bin immer schon im Microsoft-Universum unterwegs. Deswegen erklärt sich das auch, warum wir Power BI fokussieren derzeit. Aber dazu gleich nochmal mehr, wenn wir über Markt, Gartner und Co. sprechen. Und ich hatte eine Bereichsleiterfunktion für das Thema Data Analytics, auch sehr stark Microsoft-lastig, aber wir waren ein M365-Beratungsunternehmen. So, das war eine von 4 Bereichen, davon durfte ich einen führen. Erst vertrieblich viele Jahre, dann hatte ich die Möglichkeit, die Bereichsleitung dazu übernehmen und das war auch wirklich ganz, ganz cool, sehr viel Strategie machen dürfen. Und was mir halt gefehlt hat, und das muss ich wirklich sagen, deswegen bin ich auch kein Riesenfan mehr von diesen ganz großen, ganzheitlichen Beratungshäusern, wo du alles bekommen kannst, ja, also von der Hardware, Software über die Beratungsleistung, über Multivendor, sondern ich finde es inzwischen sehr gut, wenn man sich sehr fokussiert oder so positioniert, dass man wirklich Spezialist ist und die Kunden nehmen das auch wirklich wahr. Und für mich war das genau der Punkt, dass ich vielleicht mit meiner Business Unit damals auch marketingmäßig sehr schnell immer gedreht habe und ich musste halt immer auf die anderen natürlich Rücksicht nehmen. Klar, im gesamten Unternehmenskontext macht das natürlich Sinn, aber das schürt irgendwann, wo ich gedacht habe, da geht doch mehr, da muss mehr gehen. Und weil ich das Geschäft fast sowieso schon in dem alten Unternehmen gebootstrapped habe, aber da hatte ich ja in dem Sinne Themenverantwortlichkeit, Personalverantwortlichkeit, aber am Ende, klar, musste ich nicht die Rechnungen bezahlen, kannte ich das Geschäft schon und hatte mir dann letztes Jahr im Sommer so langsam so Gedanken gemacht und es fing an, ich weiß es noch sehr genau, ich saß auf meiner Terrasse und habe einfach in mein iPhone einfach in die Notizen mögliche Firmennamen reingeschrieben. Ja, und da war alles bei, von Fire Analytics über Datenbienen, Tatenpioniere, was es dann final geworden ist, weil mir war immer wichtig, ich brauche einen Namen, aus dem hervorgeht, was wir halt machen. Und ich möchte auch unsere Mission auch ein bisschen daraus, also den Pioniergeist daraus schon sehen. Und dann ist es so entstanden. Und dann fängst du wirklich an, dann habe ich ganz klassisch angefangen, einfach ein Dokument zu schreiben, einen Businessplan zu schreiben. Das kannst du bei der KfW online sogar machen. Das ist total komfortabel. Mhm. Aber ich habe das nicht einfach so in zwei Abende runtergeschrieben, sondern es war einfach so ein Prozess, der über mehrere Wochen ging. Und ich habe das auch mal liegen lassen, weil ich dachte, ach, das ist so alles jetzt gerade nur ein Hirngespinst. So, und dann schreibst du es runter. So, und dann irgendwann bist du an so einem Punkt und denkst du, oh mein Gott, das ist ja eigentlich ganz gut, was man da macht. Ja, und dann denkst du irgendwann so, okay, jetzt sollte ich vielleicht meine Frau mal fragen, was die davon sagt, ne? Weil, ja, in einer guten Ehe, ja, sollte sie das mitgehen, ja, weil es ist natürlich jetzt einfach nochmal eine ganz, ganz spannende Zeit, manchmal auch turbulent, ja, ich habe noch weniger Zeit, deswegen brauchst du dann natürlich eine starke Frau an deiner Seite, die es mitträgt.
Das ist auch dass ich da eingreife, weil da muss ich auch Partei ergreifen, wenn das nicht der Fall ist. Deswegen in ein paar Punkten finde ich mich direkt wieder. Bei mir hat das ja auch eine gewisse Zeit gereift und damals habe ich das dann auch bekannt gegeben, nur bei uns war die Sondersituation, die Monika ist nochmal schwanger geworden. So, wir haben das Haus gekauft, wo die meisten gesagt haben, spinnst du aus dem Angestelltenverhältnis in der Bank, ja. Wie kannst du denn sowas aufgeben? Aber das reift ja in einem. Also das hört man ja auch bei dir raus, ne? Also man hat ja einen Antrieb und man will ja auch mehr und da brauchst du aber wirklich eine Basis. Und die Basis ist dann die Family. Und wenn die, das wirst du auch noch merken, du wirst ja Tage haben, wo es auch wirklich mal auf und ab geht. Es ist ja wirklich, es geht aufwärts, aber es geht halt nicht immer nur steil, sondern man hat Gegenwind. Und der ist aber wichtig für den Auftrieb. Und das wirst du nur schaffen, wenn halt das Umfeld auch gut ist.
Ja, da bin ich jetzt bei dir. Du brauchst auf jeden Fall da zu Hause keine weitere Flanke, an der du arbeiten musst. Ja, das muss stehen einfach. Das muss wie ein Fels in der Brandung sein. Da habe ich sehr viel Glück mit. Das funktioniert. Das gibt mir auch die Freiheit, einfach dann halt die Arbeit, die jetzt zu tun ist, auch zu tun. Und ja, ich glaube, wir arbeiten alle immer irgendwie gefühlt über 40 Stunden. Auch am Wochenende, weil es ist am Anfang einfach sehr, sehr viel zu tun. Aber am Ende stand quasi, also ich wusste es wirklich, okay, ich kann es machen, sie würde es mitgehen. Und dann bin ich wirklich zu meiner Hausbank gegangen, also wirklich zu meiner Hausbank und hab denen das mal vorgelegt. Ja, die hatten den Vorteil, dass die hatten noch so ein Gründercenter. Ich lasse mich immer noch regelmäßig in Gesprächen mit denen immer noch ein bisschen coachen, weil ich das ganz gut finde. Gerade auch was so Liquiditätsplanung, da helfen die einen ganz gut. So, und dann hat er auch gesagt, irgendwann relativ schnell, ja, das machen wir. So, und dann dachte ich so, jetzt muss ich aber wirklich mich entscheiden. Will ich das jetzt wirklich machen oder bleibt das einfach nur ein Luftschloss, wo man denkt, ich könnte ja, aber eigentlich will ich doch nicht. Und dann hat meine Frau, also heißt Marina immer gesagt, es war auch auf der Couch irgendwann abends, Dennis, die Entscheidung ist doch schon gefallen. Und ich so, ja, ist sie. Ja. Und dann war auch relativ schnell, dann bin ich quasi in die damalige Zentrale gefahren, habe in den Geschäftsführer sofort rein Wein eingeschenkt, gesagt, ganz ehrlich, mach mich selbstständig, gleiche Technologie, gleiche Branche, weil ich dachte mir, dann einfach mit offenem Visier rein und dann ging es quasi im 1. Januar dann los, beziehungsweise gegründet haben wir am 9.1. diesen Jahres.
Und was ist das Ziel von euch? Also ihr habt euch ja Gedanken, also Positionierung hast du gesagt, eben ja, ihr wollt ja nicht der Bauchladen sein, sondern ihr positioniert euch ja ganz klar auf ein Thema. Und was ist denn, ihr habt euch ja wahrscheinlich auch Gedanken gemacht, was ist denn so die Planung jetzt für 2-3 Jahre, kann man das schon wiedergeben? Also
ja, also das ist ja so jeder Plan, ne, bis er den ersten Feindkontakt trifft, ja. Den kannst du schon mal wieder anpassen. Ich muss allerdings sagen, ich hatte den Vorteil, ich konnte ein bestehendes Team mitbegeistern, mitzukommen. Das heißt, ich bin nicht alleine gestartet, sondern ich bin direkt mit zwei weiteren Kollegen gestartet, beziehungsweise dann 2 Mitarbeiter gestartet und dann haben wir einen Monat später noch den dritten Kollegen noch dazu geholt. Und jetzt ist das dann noch ein paar Monate so weitergegangen und jetzt haben wir jetzt quasi jetzt im Mai dann das erste Mal den ersten Externen in Hamburg, den Christian Wölke, bin ich auch sehr dankbar, weil der nochmal ein ganz schön Know-how nochmal reinbringt. Das heißt also, du hast den Vorteil, du hast ein stehendes Team, die kennen sich, ja, aber du willst ja nicht ein Copycat werden, sondern du willst ja doch was anderes machen, sonst bist du ja einfach, sonst machst du ja nichts anderes. So, aber da war mir auch klar, wir sind immer noch klein, also wir sind jetzt, Stand Mai, sind wir 10 Kollegen.
Aber das ist ja ein Wachstum, ne? Also das ist ja schon
ordentlich. Ja, das macht mir manchmal auch schon schlaflose Nächte, ja, weil das ist halt etwas, ja, wo du am Anfang denkst, in einem gesetzten Unternehmen, weißt du, was 20 Jahre, 30 Jahre schon da ist, weißt du, da kannst du auch einfach mal einstellen auf ein bisschen Pump, weil du weißt, okay, das werde ich brauchen. Bei uns ist es so, wir müssen die Balance finden zwischen Auftragseingang, Delivery und natürlich, dass wir den Zug nicht verpassen, wenn uns gerade wirklich gute Talente aus dem Markt quasi angeboten werden oder die sich selber gerade melden und wir sagen müssen, okay, möchte ich haben. Also das ist halt so, dann auch andere Gespräche, die man dann einfach führt darüber, so wollen wir das, können wir das, aber zurück quasi nochmal wegen der Positionierung und Fokussierung, ich habe vorher wirklich mit drei Teams ganzheitlich BI gemacht oder ganzheitlich Data Analytics gemacht, wirklich von der Datenbewirtschaftung, Orchestrierung hin zu ETL-Strecken, hin zu Frontend-Tool, dann wollten wir irgendwann auch in Richtung Data Science gehen, das war dann so das letzte halbe Jahr, um wirklich ganzheitlich das anzubieten, aber ganzheitlich in einem M365 Beratungshaus, was halt auch noch Collaboration, Teams etc. So, und irgendwann habe ich gemerkt, das funktioniert so nicht. Wenn du Marketing-Message rausschreiben willst, dann erstmal nur als Data Analytics Haus, das macht ihr auch, und dann war mir aber klar, uns nimmt ja jemand im Markt nicht wahr, wenn wir 3, 4 Leute sind, dass wir wirklich ganzheitlich BI können, weil es gibt auf dem deutschsprachigen Markt ganz große, ne, Begleiter, ja, die schon 50, 60, 80, 100 und mehr Mitarbeiter einfach hat. So, und da glaubt man eher, dass die wirklich die Kompetenz dafür haben, die Rumpfmannschaft, um solche Projekte auch zu machen. Und dann durch viele Gespräche kam auch schnell raus, ich lasse mich halt einfach total schnell, also meine Leidenschaft ist halt wirklich die Visualisierung. Darüber spreche ich einfach gerne. Das habe ich schon immer gerne gemacht. Ich mag das einfach mit dem Fachbereich über die Visualisierung. Also das ist ja das Endprodukt. Also auch die Visualisierung ist nicht das Endprodukt. Aber wenn er aus dieser Visualisierung seine Insights generieren kann, ja, dann ist er ja wirklich happy. Wenn ich dann sehe, toll, die Analyseplattform basierend auf Power BI wird sogar noch, hat noch eine gewisse Nutzerakzeptanz, kein Lizenzkram, ja, dann bin ich wirklich happy. Stoße damit aber kontinuierlich im Markt, ja, die Gegenwette und sagen, ja, aber du musst ja immer erst das Thema Datenstrategie machen, dann musst du deine Datenqualität in den Griff kriegen und da, weißt du, ich komme halt über den Fachbereich, ich mag das sehr gerne, weil ich darüber Akzeptanz schaffe, auch wenn der Kunde dann weiß, okay, ich muss irgendwann an meine Datenqualität ran, aber dann hat er schon bis dahin ein Ergebnis und versteht es besser, sonst spreche ich sehr abstrakt mit BI-Teams, IT-Teams, ja, die können das fassen, aber so ein Fachbereich, wenn ich sage, ich mache jetzt in 100 Tage Datenqualitätsthema auf, ja, Prost Mahlzeit.
Da bin ich bei, also ich müsste 2 Punkte mal aufgreifen. Das erste, was ich so feststelle am Beratermarkt, weil ich kenne es halt auch noch, weil ich selber auch im Beratungshaus gearbeitet habe. Ich nehme jetzt aber nur das Thema BI. Entweder wachsen die Beratungshäuser relativ groß, also du hast dann 100, 200 Leute, weil du auch im Gegensatz zu früher sehr viele Technologien jetzt einsetzen musst. Du hast Microsoft, du hast Amazon, dann gibt's Databricks und wie sie alle heißen, das sind ja, dafür brauchst du ja Know-how und das vergessen ja viele. Also da musst du ja wirklich Expertise und das kannst du als kleines Beratungshaus gar nicht mehr leisten. Also und du weißt ja auch nicht, ob eine Technologie irgendwann wieder wegfällt. Also SAP war ja auch so der Klassiker, ne? Ach ja, kommt SAP Lumira und jetzt ist das ja gar nicht mehr on Vogue, sondern SAP Analytic Cloud, also da ist ja auch Entwicklung, Produktentwicklungen und wie investierst du auch in die Mitarbeiter? Und das ist auch so ein Thema. Und kleine Beratungshäuser habe ich jetzt auch schon miterlebt, die auch so in der Größenordnung, wie ihr jetzt seid, die werden dann aufgekauft. Also man holt sich die Expertise so. Und das ist genau der Punkt, wie positioniert man sich? Das war für uns auch schwierig, weil wir sind ja ähnlich, also wie ihr damals, auch als Beratungshaus gestartet. Aber damals mit Schwerpunkt SAP-Beratung, also SAP BI, dann Business Objects, ist immer noch bei vielen ein Thema. Aber bei uns war klar, die Software steht im Hintergrund. Also die bauen wir auf und irgendwann sind wir ein Softwarehaus. So war bei uns zumindest die Roadmap und ist ja auch alles angekommen. Aber ich glaube, es ist wirklich schwierig, da die Wahrnehmung auch zu haben. Deswegen ist es auch gut, sich auf ein Thema wirklich zu fokussieren. Und ihr werdet irgendwann den Stempel haben, ihr seid die Power BI-Experten beispielsweise. Aber birgt auch Gefahr, wenn sich jetzt irgendwas in der Produktpolitik verändert. Also beispielsweise, ich nehme jetzt mal Tableau, da wird es gerade sehr, sehr still durch den Kauf von Salesforce. Also ich bin sehr erschreckt sogar. Spielt natürlich Microsoft deutlich in die Karten und Microsoft macht sehr geschickt. Mit dem Office-Paketen ist es ja zum Teil auch, je nachdem, was ich da für eine Lizenz mir auswähle, schon dabei. Die Akzeptanz ist auch gut. Egal, wo wir jetzt reinhören, es gibt viele aus unserem Netzwerk oder im Kundenkreis, die dann sagen, ich wechsle jetzt von Click auf Power BI. Also ich nehme da mit, dass da gerade sehr viel Bewegung, das spielt euch momentan auch in die Karten.
Es ist eine sichere Bank aktuell, Power BI. Ja. Weil Microsoft hat relativ früh, wie immer, wenn Microsoft was machen will, dann öffnen die ihre Schatulle, wo sehr viele Goldbarren drin sind und dann wird aufgekauft und dann wird zusammengebaut. Ähnlich ist ja mit Power BI auch passiert. Ich war ja selber damals noch im alten Unternehmen, haben wir ja noch zeitlang noch Tableau auch als Partner gehabt. Weil Power BI damals gar nicht so der gar nicht der Dominator war. Da war es zwar einfach Tableau und da waren es noch, die Bubble war noch viel enger im Quadranten. Jetzt geht das ja einfach nur noch, eigentlich nur noch in eine Richtung. Und deswegen sagte ich, war für mich natürlich, weil ich es in die ganzen Jahre schon kenne, Microsoft, glaube ich, da lehne ich mich mal weit raus, in den nächsten Jahren auf jeden Fall ein gesetzter Softwarehersteller bei Geschäftskunden sein wird, weil die einfach eine so hohe Marktdominanz haben, dass du es nicht mehr rauskriegst und deren Geschäftspolitik natürlich sehr pfiffig ist, dass du es natürlich in Office-Paketen, in größeren direkt schon mit drin hast. Also dann stellt sich oft gar nicht die Tool-Frage mehr, was ja völlig fair ist, auch manchmal, wenn man BI-Tools, also Frontend-Tools einführt, zu sagen, lass mal mehrere Kriterien machen. Aber ich kann auch verstehen, wenn jemand sagt, ich habe es doch eh schon drin in meinem E5, ja, ich zahle sie, warum soll ich denn jetzt nochmal ein Vielfaches für die andere Software ausgeben, wobei ja fairerweise die Frontend-Tools sich irgendwie alle sehr ähneln. Ne? So.
Das ist genau der Punkt. Also da muss man wirklich später, wenn man drauf guckt, wirklich in sehr, sehr Detailebene schauen, wo sind die Unterschiede. Und manchmal glaube ich, dass die Fachbereiche das gar nicht können. Man muss schon funktional, nicht funktionale Anforderungen erfassen, aber das muss dann quasi eher von der Expertise des Beratungshaus beispielsweise sein, dass die das mitbringen und sagen, was wollt ihr denn zukünftig auswerten? Ist das unbedingt relevant? Und dann zu schauen, wo sind die Funktionalitäten in dem einen oder anderen Tool? Aber ich gebe dir schon recht, wenn das Power BI schon dabei ist, warum soll man es nicht nutzen? Zweiter Aspekt ist aber, den du eben angesprochen, ihr kommt ja von vorne, vom Fachbereich, machen wir auch, finde ich, auch der richtige Ansatz. Gefahr sehe ich da aber trotzdem, weil das immer wieder mal aufkommt, dass die Fachbereiche sagen, kriegen wir alles hin, wir machen das in Power BI. Man hat ja schon sehr viele Möglichkeiten. Also ich habe ja kann sehr viele Formeln erstellen. Ich habe aber auch eine Möglichkeit, Daten zu modellieren, um dieses Dataset aufzubauen und da diesen Absprung zu schaffen. Am Anfang gut, aber irgendwann glaube ich schon, je nach Komplexität und habe ich unterschiedliche Datenbereiche aus dem Kaufbereich oder sogar technische Informationen wie IoT, da muss irgendwann mal schon die Frage gestellt werden, macht ein BI-System, also ein Data Warehouse-System vielleicht Sinn? Und da ist ja auch die Frage, würdet ihr das dann zukünftig mitmachen wollen oder sagt ihr, nein, wir sind vorne, helfen bei der Visualisierung, macht ja auch Strategie, wie man es auch richtig einsetzt, Thema Data Storytelling, ist das dann, würdet ihr euch da komplett abgrenzen?
Ja. Also es ist erstmal gesetzt für uns, also mindestens die nächsten 3 Jahre, wir wollen weiterhin über das Frontend in den Fachbereich dort quasi in die Projekte reingehen. Wir sind halt auch von unserem Ansatz, also vielleicht auch von unserem Approach, so, dass wir ganz gerne Hilfe zur Selbsthilfe geben wollen. Das heißt also, ich will kein POC machen, ich möchte keine RFPs beantworten, sondern ich möchte ganz gerne Leuchtturmprojekte in einem Fachbereich machen, das gemeinsam mit dem Fachbereich und im Sparring quasi die Power BI Ökosphäre oder das Universum dann übergeben, dass sie es machen wollen. Das heißt, wir machen keinen Betrieb, wir machen aber auch nicht die Datenorchestrierung. Ich weiß natürlich schon, Sven, wir kommen irgendwann immer mal an einen Punkt, wo die Datenquellen nicht einfach wieder in Power BI oder in den Power BI Service einfach rein. Also weißt du noch, die 6. und wir kriegen das noch irgendwie hin. Das steht und fällt aber einfach mit dem Ansatz des BI-Beraters, ob er sagt, ich nehme das nochmal mit, dieses opportune Geschäft, oder er sagt ganz klar einfach dem Kunden, hör zu, das funktioniert jetzt nicht mehr, ich habe einen ganz guten Partner, sprecht bitte mit denen, ja, vergesst mich nicht, holt mich wieder mit rein, oder ich gebe einfach die Empfehlung, das ist ja auch der Grund, warum wir auch planen, einfach intensiver zusammenzuarbeiten, weil einfach das macht Sinn, also wir fokussieren uns da drauf. Und ich weiß, wir kommen irgendwann in Datenqualitätsprobleme oder in die Harmonisierung oder in die Transformationsschritte, die du dann nicht mehr in Power Query tun solltest, sondern halt irgendwo dann in anderen Datenplattformarchitekturen. Völlig fair, sollte man auch dann machen. Ich glaube aber wirklich, vielleicht, ich nenne es mal tradierte alte BI-Berater, ja, die sagen, erst ich nehme das noch eben mit. Und ich glaube, wenn man ehrlich ist zu sich, dann muss man selber den Absprung finden und Kunden sagen, jetzt können wir es halt nicht mehr machen. Und danach haben wir uns verschrien. Das ist auch so etwas, wo wir sagen, Pioniergeist, also wir wollen etwas anders machen. Ja, und das ist vielleicht auch der Grund, warum ich in der BI-Bubble momentan sehr viel Zuspruch, aber auch sehr viel, ja, Hetze ist es nicht, aber auch sehr viel Kritik schon bekomme.
Aber das ist schon mal ein gutes Zeichen, weil das gefällt ja nicht jedem. Das ist genau der Punkt. Wir machen es nämlich genauso jetzt. Für unsere Bestandskunden bleibt alles beim Alten, aber wir wollen nicht mehr die Projekte realisieren oder das Berichtswesen übernehmen, weil es macht einfach keinen Sinn, wie du es schon sagst, sondern wir sind zum Beispiel Spezialisten für die Datenintegration, Aufbau der diverse. Ich werde bekloppt, wenn ich das sage ich ganz offen hier in einem Podcast, wenn ich schon sehe, wenn man jetzt wieder anfängt und manuell codet, skriptet, wenn ich weiß, das kriege ich automatisiert hin, über Leitplanken. Klar, da kriege ich nicht die 100%-Lösung hin, aber nicht jedes Unternehmen kann sich irgendwie 15 Analytics oder Dateningenieure leisten. Ich verstehe das auch nicht, dass man jetzt so einen Trend fährt. Und deswegen finde ich den Ansatz, den ihr fahrt, ziemlich gut, weil dann können wir sagen, alles klar, bis hierhin. Und jetzt kommt die Analytics und ihr habt Power BI, alles klar, ich möchte, frag mal beim Dennis und bei seinem Team nach und dann geht der Auftrag an die Kollegen weiter. Und so spielt man sich die Bilder und jeder ist dann auf seinen Gebiet spezialisiert. Ja, wir könnten das, aber wir wollen es auch nicht mehr. Müssen wir ganz, ganz, ganz klar sagen, weil die Spezialisierung spielt schon eine sehr große Rolle. Und wie will man sich denn differenzieren, wenn wir auf einmal wieder alles anbieten? Also das macht keinen Sinn auf Dauer, muss man klipp und klar sagen.
Ja, das ist, also du hast es, ich nenne es mal wirtschaftlicher Nutzen, muss da einfach drin sein.
Ja.
Natürlich gibt es Unternehmen, die auch vielleicht eine riesen Enterprise-Data-Plattform-Architektur brauchen, ja, aber ich glaube, in unserem Zielmarkt, die brauchen es eben nicht, ja, die kommen auch mit einer 80% also Pareto-Lösung hin, ja, und dann sind die schon im Digitalisierungssprung, ja, aber mal gleich drei Räume weitergegangen, ja, das reicht für die, ja, da, klar, dadurch bin ich als eigener Berater, meine durchschnittliche Deal-Size ist natürlich etwas kleiner. Ich schneide mir selber ein bisschen was vom möglichen Kuchen natürlich weg. Ich weiß aber Reziprozität. Ja, der Kunde wird es mir irgendwann danken, dass ich einfach ihm einfach da gesagt habe, das ist wirtschaftlich. Jetzt wirtschafte ich eigentlich nur noch in meine Tasche.
Ja, und so sehe ich es genauso. Und ich finde, es findet ein bisschen auch Bewegung statt am Markt. Also da können wir ja auch mal drüber sprechen. Wie ist denn aktuell deine Sicht also einmal vielleicht zu der Software? Also wenn man da mal so ein bisschen drauf guckt, haben wir ja ein bisschen auch schon gerade besprochen vom Frontend. Aber wie siehst du gerade die Herausforderung? Also ich nehme mit am Markt, dass gerade die mittelständischen Unternehmen eigentlich überrannt werden. Also die wissen, okay, wir müssen jetzt was tun. Das ist bei denen auch angekommen. Die haben jetzt auch verstanden, okay, da gibt es Business Intelligence. Wir müssen eine Datenstrategie aufsetzen. Aber meistens ist es dann so, die wissen nicht wie. Und die haben nicht die Leute im Unternehmen, die jetzt die Expertise haben und sind zum Teil ratlos. Und die Softwarehäuser, die fluten mit Buzzwords um die Ecke und auch die Meinungsforschungsinstitute. Also ich finde, deswegen ist es echt schwierig, gerade denen zu helfen. Deswegen machen wir ja auch diesen Podcast und machen Aufklärung.
Also offenes Wort, ne? Also Gartner, wenn man ganz hart ist zu Gartner, ja, um erstmal geprüft zu werden, musst du erstmal siebenstellig als Vendor dort Geld investieren, sonst prüfen die dich gar nicht. So, also ist eigentlich schon ein bisschen verrückt, ne? Also unabhängig ist das schon mal gar nicht. So, aber weil es so viele alle machen, ist es halt wieder, ist der Benchmark trotzdem dann wieder valide, auch weil alle ja Geld bezahlen, dann ist es ja wieder okay. So, guckst du einfach rein, siehst du natürlich seit den letzten Jahren Tableau, Click und Power BI, also Tableau, Click sehr nah aneinander noch, Power BI geht durch die Decke, aber man müsste da wirklich Nuancen an Features finden. Ich glaube, warum das so durch die Decke geht, ist dieses Power BI-Universum, also Ende zu Ende gedacht, aber da gab es ja den Podcast auch mit Markus, definitiv tiefer drin als ich persönlich, also das wäre eigentlich neuer Wunschmitarbeiter eigentlich mal irgendwann.
Also Markus, hör mir doch mal zu, du hast gerade ein Angebot bekommen.
Ja, also ja, einfach deine Bewerbung mal an Hallo @Datenpioniere. Nein, ich weiß, der ist ganz happy da und tauschen uns auch regelmäßig aus. Aber das ist so etwas, wo ich sage, muss halt da sehr genau reingucken. So, das sehen die Leute, das kommt jährlich raus und dann denkst du, okay, das ist ja ein guter Indikator. So, und dann gibt's halt so ein paar Niche-Player, da muss man aber ehrlich sein, die haben entweder so eine regionale Verbreitung, aber mein Zielmarkt ist 90% der deutschsprachige Raum, ja, oder in Deutschland dann noch vielleicht noch mal ein bisschen in der Dachregion. Und dann ist das andere natürlich, und das bin ich schon ein bisschen genervt drüber, ja, wenn dann so die Bark Survey kommt, ja, das kann ich, wird wahrscheinlich irgendjemand wieder hören und mich dann anrufen, ja. Dann siehst du in der Bark-Survey so die Top-Themen, ja, so, dann steht da wieder Data Catalog, Master Data Management, ja, Self-Service rutscht ein bisschen ab, ja, dann, keine Ahnung, ich hab's gerade nicht im Kopf, so, ganz ehrlich, der Mittelstand, der ist nicht mal bei Self-Service angekommen, ne, die können schon, also, die treiben Themen, das machen Enterprise-Kunden, weil die einfach einen anderen Reifegrad haben, die haben andere digitale Fundamente, wirklich guter Punkt, die sollen sich diesem Thema widmen, aber die predigen ja wirklich nur noch das und ich komme dann in die Gespräche, weißt du, wirklich gehobener Mittelstand, produzierendes Unternehmen, 600 Mann, ja, im Ruhrgebiet, so Inhaber geführt, ja, der sagt, ja, ich, mein Managementbericht bekomme ich in Excel ausgedruckt ins Meeting. Ja, was soll ich dem denn über Data Catalog erzählen? Den muss ich mal ganz anders abholen, ne?
Den musst du nämlich auch noch, darfst auch nicht mit Architekturen, BWHs oder sowas kommen, sondern du musst denen wirklich erklären, was der Nutzen des Nutzens eigentlich ist. Auf einer gewissen Art und Weise und das auch veranschaulichen an Beispielen, die wirklich jeder versteht. Also man muss da wirklich ein paar Treppen runtergehen von unserem Fachgebiet und den dann wirklich alle abholen, weil der Controller sitzt dir da, macht dir einen guten Job, dem zu erklären, zu sagen, hey, das, was er macht, könnte man, also diesen manuellen Prozessaufwand, den müsste man beseitigen und das sorgt dafür, dass er entlastet wird. Gut, da muss der Controller auch noch mitspielen, weil da sitzt er so ein bisschen auch drauf, ja. Ne, ist ja seine Expertise, aber da Überzeugungsarbeit zu leisten und wir müssen da wirklich auch sensibilisieren, weil in Zukunft werden wir Themen haben, die Thema Nachhaltigkeit. Das wird auch die kleineren Unternehmen treffen.
Aber du musst es halt auch eindeutschen, Sven. Weißt du, das nervt mich ja immer. Wir holen immer die Buzzwords raus, ja. Die fliegen halt irgendwie aus Amerika, weil das Ding einfach wieder umgenannt wird, ja. Dann ist es erst der Data Lake, dann das Lake House, dann ist es jetzt nur noch Data Mesh. Ja.
Modern Data Plattform kreist jetzt auch wieder so um. Aber das ist nervig. Ja. Und wenn man ehrlich ist, das ist das gleich wie früher auch. So, aber das dürfen wir so nicht verwenden. Also haben wir am Anfang auch den Fehler gemacht, wo wir gestartet sind. Da haben die uns alle mit solchen Augen angeguckt, weil wir dann auch in der Mittelstadt angeklopft haben und die haben es aber nicht verstanden. Was wollten wir denn jetzt von denen? Und das muss man tun. Man muss da wirklich aufklären und Formate schaffen. Und da bist du ja auch sehr aktiv mit deinem Team, einfach Transparenz zu schaffen und es leicht verdaulich zu machen. Und am besten mit leichten Anwendungsfällen, die übertragbar sind auf sein Unternehmen. So, und das finde ich, ist wichtig, weil sonst kommen wir nicht dahin und können die Unternehmen dort auch nicht anschieben.
Ja, das ist so ein bisschen, wo ich denke, so der Markt, also gerade so die großen Institute, ja, gibt einen guten Indikator, aber man muss gucken gerade auf, für welchen Zielkunden machen die das gerade, und entsprechend muss man das halt einfach dann herunterbrechen, eindeutschen, damit wirklich der Mittelstand es versteht und immer den Nutzen darin erklären, Und das Zweite, was er immer hören will, was kostet es, weil die sind natürlich sehr preisbewusst und das ist auch in Ordnung, weil dahinter steht immer ein Wert und der muss einfach wirtschaftlich sein. Ja? Du kannst nicht einfach eine Datenplattform für siebenstellig aufbauen zum Selbstzweck, sondern eigentlich versuchst du da, bessere Insights zu generieren, auch wieder schon schlimm, Insights, ne? Also wieder so Englisch, ja, also einfach wirklich Analysen fahren zu können, Ableitungen zu treffen können, was das eigene Geschäft weiterbringt, ja, weil der kauft eine Analyseplattform oder führt eine Analyseplattform ein, ja, weil er darauf einzahlen möchte, dass sein Geschäft dadurch profitabler wird, effizienter wird, Abläufe optimiert werden, Kosten reduziert werden. Das treibt den, das ist ja das Ergebnis, ja. Also kauft ja nicht das Loch in der Wand, ne? Sondern will das Bild anschauen, ja, weil das schön ist, ja, und weil er daran sich erfreuen kann.
Ja, und man will ja eigentlich einen Schritt weitergehen, ne? Also irgendwann mal schauen, kann ich mit den Daten vielleicht ein weiteres Geschäftsmodell aufsetzen?
Genau, monetarisieren seiner bestehenden Daten und neue Services machen, ne? Aber das ist für den dann Schritt 2 schon. So, erstmal braucht er so sein Fundament, womit er gut umgehen kann, was für ihn auch den ersten Wert hat. Und dann kannst du ja wirklich die neuen Services draufsetzen. Und da, glaube ich, manchmal schießen wir mit den Herstellern, auch mit Multivendor, einfach echt manchmal mit Kanonen auf Spatzen. Und das verschreckt.
Ja, ich rede mir denn den Mund auch fusselig, weil die nicht verstehen, dass das kann die coolste Datenbank sein, sehr modern, ich nenne jetzt keinen Namen, aber die verstehen nicht, dass die Plattform bei den Kunden, die können die nicht gebrauchen, weil du brauchst Expertise, um da überhaupt Daten reinzuladen. Du musst ein Rollenkonzept alles anlegen, das verstehen die nicht, sondern deswegen haben wir das auch gekapst. Allein das Preismodell, wenn man sich die anschaut, diese Cloud-Dienste, und ich brücke die auf, das haben wir am Anfang auch gemacht, hast du so eine dicke Excel-Liste und machst die Faktoren, fragst, wie viel Speicher, wie Rechenleistung und. Da sind die meisten schon ausgestiegen. Also das ist zu komplex. Die verstehen das auch nicht. Und das zu kapseln, zu sagen, okay, du hast einen Anwendungsfall X, bist bereit, die Summe Y zu investieren, aber dafür muss dieser Output raus. Und das muss man abstrahieren, am besten mit einem Anwendungsfall, wo wirklich auch nachgewiesen werden kann, dass dann irgendwelche Einsparungen erfolgen oder wirklich Mehrwerte durch Prozessoptimierung. Also letztendlich geht es ja auch im Mittelstand darum, manuelle Prozesse abzuschaffen und diese zu automatisieren. Das ist ja schon ein Hebel. Wir haben bei einem Kunden komplett das ganze Finanzwesen abgelöst, weil diese manuellen Excel von Ländern eingesammelt worden ist, aufbereitet, überführt von HGB nach IFS und dann, ja, dann wurden die.
Aber das sind die Projekte, das triggert die Leute,
ja,
ne?
Ja.
Und diese manuellen Schritte, diese Fehleranfälligkeit, dieses immer wieder, nicht pünktlich, nicht in Time, länderübergreifend, schwierig, ja, dann vielleicht anderes Konsolidierungsprozedere dahinter, das triggert die Leute dann im gehobenen, das ist ja auch schon wieder gehobener, ja, Mittelstand, der das antriggert. Aber das sind ja so quasi die Herausforderungen, die dann gelöst haben wollen. Ja, und da sind die auch bereit zu investieren. Es ist ja nicht, dass der Mittelstand nicht Geld geben möchte, ja, dass sie einen Igel in der Tasche haben. Nee, das ist ja nicht.
Ja.
Sondern du musst es einfach denen nur, also den Nutzen darin erklären. Und dann ist es auch nicht mehr, der Preis ist dann zwar nicht ganz vom Tisch, aber es ist nicht mehr der einzige Faktor, der dann.
Und ich glaube, der Beweis ist wichtig, dass das erstens funktioniert und einen Mehrwert liefert. Und dann kommen andere Bereiche automatisch oder Abteilungen, die das dann sehen. Und dann ist genau der Punkt, die Kommunikation erfolgt dann mit den Daten mithilfe eines Frontends. Also dann, dass du sagst, okay, ich visualisiere die Daten, lass uns mal sprechen und ich lese das aus diesen Daten raus, um Maßnahmen abzuleiten. Und das ist ja auch das, was ich so ein bisschen bei euch auch rausgehört. Das ist ja auch die Expertise, die er dann auch mitbringt, ne? Also sie macht nochmal einen Schritt weiter, um die Leute dann auch wirklich in die Umsetzung zu kriegen.
Genau, also bei uns ist es wirklich so, also wir übernehmen, ich nenne mal liebevoll, ich übernehme eine Datenrampe, auf der setze ich dann in der Regel auf. Oder klar, wenn wir noch Excel finden, dann gibt es so ein, zwei Anwendungsfälle darauf. Aber wir gehen inzwischen noch etwas weiter, weil die Idee von Datenpionieren ist es, die Nutzer so weit zu enablen, dass sie wirklich Self-Service leben wollen, also auch Self-Service, ja, das ist auch schon wieder 10 Jahre alt, aber es wird trotzdem nicht gemacht, weil viele konsumieren einfach nur ihre Standardberichte, ihre Standard-Dashboards, ja, und dann trauen die sich mal in einen kleinen Ad-Hoc-Report, ja, aber eigentlich möchte so hin, dass sie wirklich explorative Datenanalyse machen, dass sie ihre Insights in Leitplanken, wohlgemerkt, Self-Service in Leitplanken, damit quasi das nicht hier so ein Low-Code, No-Code Citizen Development werden, was so Microsoft sonst all die Jahre wieder durchs Land schreit. Dann, das wollen wir mehr in den Fokus setzen. Und ich weiß auch inzwischen, was wir dafür machen müssen. Und zwar ist es, da sehe ich halt den zweiten Pfeiler für uns, dass wir quasi, nachdem wir den ersten Anwendungsfall, und ich sage bewusst kein POC, ja, weil POC ist Betrug am Kunden, weil technischer Durchstich funktioniert heutzutage immer, ja. Also, ja. Erster Anwendungsfall, der wirklich einen Schmerz löst und nicht jetzt einfach so ein Bimmelding ist, weißt du, wo du denkst, ja, das hätte sie auch hingekriegt. Also wirklich jemand, der einen Schmerz löst, den Anwendungsfall dann zu schaffen. Wir nehmen ja bei uns auch sofort die Leute sofort in eine Schulung rein. Also Schulung halt kostet bei uns ja nichts. Du kannst ja jeden ersten Freitag bei uns dich kostenfrei schulen lassen. Das zahlt bei uns aber auf das Thema Akzeptanz ein und quasi auf das Thema Veränderungsbereitschaft, weil das sind nachher Leute, die dann quasi über, ich habe es letztens einem Kollegen intern, das sind so, wenn so unsere Retainer-Angebote werden, also dass wir einfach wirklich dafür Sorge tragen wollen, dass wirklich Power BI-Communities in Unternehmen etabliert werden, Data-Communities etabliert werden. Ja, und das geht mehr als jetzt nur einen halben Tag pro Woche in einem Teams-Raum zu sitzen, sondern wirklich die ganze Vorbereitung, also wirklich, wie mache ich Community-Arbeit, wie gewinne ich mehr und mehr Fans dafür, was muss ich eigentlich, wie muss ich eigentlich diesen Multiplikatoren eigentlich was an die Hand geben, also und das wollen wir, das wollen wir und das machen wir in Teilen jetzt schon, dass wir dann zwischen 3 bis 6 Monaten punktuell den Kunden noch begleiten und dann jemand sagen können, mega, ihr habt es geschafft, ihr habt ein eigenes Ökosystem rund um Power BI geschafft.
Ja, also ist auch unser, also wir schaffen auch so eine Community bei uns intern, aber das kam so ein bisschen aus den Kunden aus, die gefragt haben, hey, was machen denn die anderen mit eurer Plattform? Und so fangen wir jetzt auch an. Und ja, wir haben auch so eine Art Coaching entwickelt, wo wir einfach, das, wie du sagst, das Ganze begleiten und eigentlich wollen, dass die selber in die Umsetzung kommen. Klar muss man immer gucken. Wir wissen ja alle, momentan sind alle sehr ausgelastet. Das Thema Fachkräftemangel beschäftigt die auch. Aber die Idee zu sagen, und das ist, finde ich, auch nochmal spannend, kann ich nicht aus dem Inneren heraus wachsen? Das heißt, ich kriege die Leute ja momentan sehr schwer. Wenn ich sie kriege, dann muss ich halt auch was auf den Tisch legen, gehaltsmäßig. Aber vielleicht habe ich auch Interessierte bei mir im Unternehmen, die ich ausbilden kann, die wirklich Lust auf das Thema. Und das ist ja ähnlich wie bei euch. Ihr greift das Thema auf und die entwickeln sich. Und dann haben die eine gewisse Datenkompetenz mithilfe diesen Werkzeugen. Und so kann man den Weg gehen. Und das ist jetzt, glaube ich, noch die Überleitung. Brauche ich jetzt eine ganzheitliche Datenstrategie oder, wie du gesagt hast, wir starten mit dem Frontend? Ich finde schon, dass man am Anfang sich mal grundlegende Gedanken machen muss. Zwei Dinge meiner Meinung nach. Ich gucke, möchte ich das aus meinem Unternehmen heraus machen? Also will ich eine Abteilung aufbauen oder setze ich da vielleicht auf externe Faktoren? Ja. Also damit ich nicht die Berater, die jetzt ihre 200 Tage bei mir im Unternehmen sitzen, das kann nicht mehr zeitgemäß sein. Und dann nochmal zu gucken, auch mit der Software, wie arbeite ich damit? Baue ich was selber auf? Also baue ich selber Software-Systeme auf oder nehme ich halt am Markt Systeme, die mir schon einiges abliefern? Das sind so Fragestellungen, die ich da eher sehe. Und auch die Datenkultur. Also bin ich oben, also der Entscheider, der Stakeholder, bereit, die auch zu geben und etabliere ich das auch in meiner Unternehmensstrategie? Und das sind so die Themen, die ich so mitnehme. Aber ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ist das ähnlich oder anders?
Ich manche Dinge benenne ich ja einfach etwas provokanter. Ja. Ich habe es auch heute in einem anderen Format, wo ich Sprecher sein durfte, auch heute wieder von großen Marktbegleitern, Beratungshäusern gehört, was deren Approach ist. Und es ist einfach nicht meiner, weil dann kommen die, also einfaches Beispiel, so, dann haben irgendwie, alle haben irgendwie so ein Data Strategy Assessment, so entweder 3 Tage, 5 Tage, 10 Tage, so zack, ersten 15.000 sind schon mal weg beim Kunden. Ja, ey Sven, was kommt denn da als Ergebnis raus? Ja, der Berater wird nicht reinschreiben, ah, ist alles grün, nee, sondern das ist ja für die einfach nur die Vorlage, um dann, wenn der Kunde schon mal 15 Kilo betragen, dann kann er auch wieder in seiner Datenplattform, also die nehmen das als Vehikel für die Datenplattform, ja. Dann muss ich einfach sagen, das ist nicht mehr meine Idee. Nicht mehr meine Idee heißt, ja, ich habe das früher auch so gemacht, weil man damit gutes Geld verdienen kann. Aber das ist sehr einseitig verdientes Geld. Das kann im schlimmsten Fall zu sehr viel Unmut führen und ich komme lieber über Empfehlungen rein und stichel ein bisschen dagegen, weil das Ergebnis einer Datenstrategie-Assessment, das ist mir schon klar. Das müsste auch jedem Kunden klar sein, dass da nicht rauskommt, ihr seid tippitoppi. Und dann kommt hinzu, und das ist mein größter, ich habe wenig gute Toolkits für Datenstrategien gesehen. Also eins mag ich selber, ich beherrsche es nicht, aber ich finde es einfach ganz gut, ich so viele ja kenne. Wir machen es auch nicht, also ist nicht in unserem Fokus. Es gibt andere, die das einfach per excellence einfach besser können. Was willst du denn eine Datenstrategie in 2x4 Stunden, was willst du denn da zaubern? Das ist doch einfach eine so unternehmenswichtige Entscheidung, die kontinuierlich angepasst wird. Das ist das Thema Datenstrategie. Das muss aufs Tablett gehoben werden, definitiv. Man muss aber auch fairerweise gucken, hat das Unternehmen eigentlich, also guck doch mal, welches Unternehmen hat denn mal eine Vision, eine Mission? Ja, was willst du denn, wenn das Unternehmen nicht mal eine Mission hat? Ja, was willst du denn da für eine Datenstrategie hinterpacken, ja, die du daraus ableiten könntest, vielleicht im einfachsten Fall. Und das zweite Kritikpunkt, das muss ich wirklich sagen, das habe ich schon ganz oft gesehen und das habe ich von vielen bestätigt bekommen. So, dann verkaufst du ein Assessment, Festpreis ist ja fair, ja? Ich sag mal 5.000 Euro, ja, da kommt aber nicht der Berater mit ganz viel Domainwissen, sondern dann kommt da halt einfach jemand rein, der gerade verfügbar ist, ja, um das abzunehmen. Und dann muss ich sagen, das ist dann irgendwann für mich halt auch kriminell, ist es nicht, ja, weil es kann ja auch mal gut gehen, aber es ist einfach nicht mehr glaubwürdig. Und das gefällt mir einfach nicht mehr. Und das ist auch so der Grund zu sagen, ich positioniere mich anders, ich schreie den Markt also etwas vielleicht auch lauter an, um Leute auch ein bisschen zum Aufwecken bewegen zu können, gerade Endkunden, die sagen so, hey, klar, investiert etwas, seid stets bereit, auch gewisse Budgets zur Verfügung zu stellen für, ich sag mal, für das Thema Daten und Informationen in den nächsten Jahren, aber haushaltet damit auch gut und fragt immer nach einer Zweitmeinung, nicht immer nur euren Haus- und Hoflieferant, der immer sagt so, haha, wieder Workshop, wieder, aber nur 3 Stunden für gearbeitet. Ich finde es nicht fair.
Ja, ich kenne ja die andere Seite. Wir haben ja selber Berater damals eingekauft und dann hast du ein dickes Projekt gehabt, was vielleicht, ich komme ja aus dem Versicherung Bankenumfeld, dann lief das 1-2 Jahre Minimum. Und meistens war das so, dann haben die gepitcht und dann waren die Guten da, die kamen dann auch am Anfang da rein. Und dann wurden nach und nach die Positionen ausgetauscht. Hast du die Junioren reingekriegt, die hast du zum Teil ausgewählt, ist auch okay, aber die zum Teil werden ja die Tagessätze trotzdem beibehalten. Und das, im schlimmsten Fall, und da haben viele nicht den Fokus drauf, ist, du machst das Projekt, schließt es auch erfolgreich ab und dann geht's aber in den Betrieb. Und da brauchst du halt Erfahrung. Also du brauchst Leute, die wirklich auch verstehen, im Betrieb das Ganze zu führen, also so Systeme zu führen, weil der Vorstand hat da keinen Bock drauf, irgendwie auf seine Daten zu warten, hat auch kein Verständnis. Und da haben wir sehr einen Fokus drauf gelegt. Das ist ja auch der Grund gewesen, warum ich irgendwann auch gesagt habe, ich möchte was schaffen, wo ein Mehrwert entsteht und wo wir nicht nur Projekttage erzeugen, sondern die Grundidee ist, wir müssen halt schneller an die Umsetzung kommen.
Und du gehst ja auch raus mit Bimanu, ja, und sagst, die ersten analytischen Anwendungsfälle, ja, in 14 Tagen. Das ist doch mal ein starkes Commitment, ja.
Das glaubt uns nur keiner. Das ist ja der Punkt.
Ja, weil die alle gewohnt sind, ja, wenn die Großen hinkommen, dass das gleich so ein 1000-Mann-Ding wird, ja, wo ein ganzes Projektteam reingestafft wird. Klar, Planungssicherheit, gutes Geld, ja, tolle Gewinne. Aber ganz ehrlich, es funktioniert auch im kleinen Rahmen, ja. Dann kommt man halt zweimal. Ich finde sowieso, der Markt hat, sag mal, die Budgets sind sowieso, die müssen besser verteidigt und verargumentiert werden. Der Nutzen muss rausgearbeitet werden. Ja, deswegen, also, die glauben das halt nicht, weil die es nicht kennen, ja. Und da muss ich immer sagen, so, doch, das funktioniert. Also, eine unternehmensweite Power BI-Einführung mit einem ersten Anwendungsfall. Keine Migration. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema, ja. Schaff ich, wenn der Kunde mitspielt, in 4 Wochen.
Ja, und das ist möglich. Bei uns ja auch. Also, wichtig ist einfach, die Datenvorfelder zu bestimmen. Nicht einfach anzusaugen und sagen, okay, da setzen wir jetzt auch ein sogenannter Data Lake, sondern wirklich abgestimmte Daten zu selektieren, die aber wir nennen das immer wirtschaftlicher Datenstand, wo wir wirklich genau festlegen, was brauchen wir denn, was auch abgestimmt ist. Wenn man das hat, ist das relativ easy und dann kriegt man es auch wirklich sehr, sehr schnell hin, dass da ein Nutzen ist. Und wo die Leute auch die ersten Daten mal sehen und ein Gefühl dafür kriegen. Und dann sehe ich, wie ist mein Prozess? Ist der fehlerhaft oder brauche ich weitere Daten? Und dann fängst du an zu kommunizieren. Wir sind ähnlich wie ihr die Praktiker. Das heißt, wir sehen, was da gerade passiert. Und dann kann man halt auch die Datenstrategie auch so ein bisschen danach ausrichten, dass man sagt, okay, wir machen jetzt die ersten Anläufe. Und dann sieht man ja auch, wie die Fachbereiche damit arbeiten. Und dann gibt es ja Leute, die zeigen auf einmal Expertise. Und dann kann man die auch entsprechend positionieren für solche Dinge und muss aber nicht zu lange in dieser Theorie verweilen. Man kann ja mal einen groben Blick geben, aber ich finde, man muss sehr schnell auch in die Umsetzung kommen, weil wir haben ja auch nicht mehr die Zeit. Wir können uns nicht 3 Monate hinsetzen und einen Strategie-Workshop planen und wir haben genug Meetings alle und das macht einfach keinen Sinn. Ne?
Ja, und das ist halt etwas, wo ich glaube, da muss der Markt, der wird es noch bitter spüren in den nächsten Jahren. Ja. Ich möchte nicht sagen, dass ich den besseren Riecher jetzt gerade habe mit dir, ne? Aber ich glaube einfach, dass wir uns einfach rechtzeitig anders aufstellen wollen, wie wir Beratung in Zukunft sehen. Und das ist dann unser Ansatz. Und da werden Kunden drauf anspringen. Und es wird immer noch Kunden geben, die sagen, nein, das kann nicht so sein. Das war schon immer so. Und das ist dann aber auch fair, weil was ich nicht machen möchte, Sven, ich möchte niemanden missionieren. Missionieren ist sehr viel kraftraubend, zeitraubend. Und das möchte ich dann auch nicht. Das mache ich über kostenlose Events, Veranstaltungen. Ja. Hey, unterstütze ich bei der Missionierung, aber es ist nicht meine Hauptaufgabe, wach zu rütteln.
Nee, also das haben wir auch erlebt damals, wo wir haben ja uns ausprobiert, wir waren dann auch sehr stark mal im Maschinenbau auch unterwegs, wir haben auch Kunden aus dem Maschinenbau Irgendwann hört man auch, gerade die etwas ältere Generation, die ist dem Ganzen auch skeptisch, kann ich auch verstehen, aber boah, schlimm. Du kamst auch an diese Argumentationskette nicht vorbei. Und was die aber nicht gesehen haben, die andere Seite, der Produzent, der ja die Anlagen einkauft, der kriegt nämlich die Krisen, weil jede Anlage, die reinkommt, nicht in der Lage ist, die Daten rauszukriegen. Das spielt uns jetzt in die Hände, weil wir das nicht können. Aber wir haben natürlich schön die Erfahrungen gesammelt und können natürlich den Produzenten ganzen Argumentationen liefern. Aber die haben nicht das Auge dafür. Und das wäre zum Beispiel so einfach für die, ein Geschäftsmodell darauf zu setzen. Und das ist genau der Punkt. Ne? Warum diese Offenheit? Einfach mal sich darauf einzulassen. Man muss ja nicht sofort umsteigen oder so, aber zumindest die Offenheit zu haben. Also ich höre mir das mal an und fange mal an zu überlegen, kann ich das umsetzen? Weil ich habe ja auch eine Verantwortung. Und wir wissen, wo wir mit den Unternehmen aktuell stehen. Die Realität sieht halt nicht so gut aus. Die Daten sind nicht so gut oder liegen in der Form vor, wo wir einfach loslegen können.
Du hast mir auch eure Plattform ja schon mal gezeigt, ja, und ihr habt euch ja auf eine Architektur geeinigt, wo ihr weißt, okay, sie hat eine gewisse Elastizität und Skalierbarkeit, ja, also sie hält wahrscheinlich mehr als 80% aus, ja, aber damit ist, eigentlich könntest du die total multiplizieren, weil das reicht wahrscheinlich wirklich für 99% aller analytischen Anwendungsfälle nachher wirklich aus, ne? Aber nein, was machen wir dann? Wir buchen tausende Service punktuell zusammen, machen große Integrationsprojekte wieder, geben viele Lizenzkosten aus, ja, Subscription Gebühren auf einmal, ja, weil wir dann Compute und Storage einfach nur noch die Schieberegler haben. Da muss ich mal sagen, so, ja, weiß ich nicht, ob das so, das kann man machen, ja, aber besser, glaube ich, ist es aktuell wahrscheinlich wie die Datenpioniere, aber auch wie ihr es einfach halt kommuniziert. Aber es ist vielleicht sind wir Early Birds, vielleicht müssen wir da auch noch ein bisschen durchhalten. Also wir halten durch, aber müssen wir auf jeden Fall stark machen. Erstmal, also wenn ich so eins schon mal sagen könnte, also für die, die es hören, Endkunden, ja, holt euch immer eine Zweitmeinung rein. Ja, holt sie nicht, ihr müsst sie nicht bei Sven oder bei Dennis einholen, aber holt euch sie auf jeden Fall mal ein.
Ja, der große Vorteil, muss man ja sagen, ist ja, du hast ja viele Informationsquellen, die du früher vielleicht so nicht hattest. Gibt mehrere Veranstaltungen, hast du eben auch ein paar genannt. Also wie gesagt, die Informationslage ist ja da. Schwierigkeit ist, glaube ich, das zu sondieren, zu sagen, was ist wichtig für mich. Aber ich gebe dir recht, meine zweite Meinung einzuholen, ist nicht verkehrt. Also und dann mal aufzusetzen. Zum Abschluss, wie siehst du das? Also welche Themen kommen da auf die Unternehmen zu und worauf würdest du hinweisen, dass wir zum Schluss mal so ein, zwei Tipps nochmal mitgeben für die Unternehmen und sagen, das müsst ihr schon im Auge behalten, das wäre wichtig. Was siehst du für Themen?
Ja, was sehe ich für Themen? Also einmal, jedes Unternehmen, was, sag mal, wirtschaftlich es sich erlauben kann, sollte bereit sein, jetzt und in der Zukunft kontinuierliche Budgets bereitzustellen für das Thema Daten. So, wir wissen alle, das wird eher mehr als weniger. Also müssen wir dem zumindest schon mal, dass wir keine monetären Showstopper bekommen. So, dass, also, das, wenn das Unternehmen wirtschaftlich sich erlauben kann, sollte es immer die Bereitstellung dafür sein. Dann ist es wirklich etwas so, weil wir in-house, extern, man sollte einfach genau gucken, brauche ich das überhaupt in-house, alles große Teams, oder gehe ich nicht einfach auf Beratungshäuser wie eine Datenpioniere zu und hole mir dort die punktuelle Expertise, ja, und kann aber dann durch Wissenstransfer die In-house-Mannschaft oder die Kollegen so weit quasi befähigen, dass sie das selber übernehmen können. Das ist einfach so eine Make-or-Buy-Decision. Dann quasi nicht immer alles drauf hören, was quasi so große Institute einfach so blanko von sich geben, und das mit einem natürlichen Abstand vielleicht mal betrachten, Zweitmeinung einholen und sich natürlich kontinuierlich quasi auf Events, Veranstaltungen einfach weiterbilden für das Thema, weil die Jobs werden sich verändern in irgendeiner Art und Weise. Ja, und da mag ich jetzt nicht in die Glaskugel gucken, aber das wird auf jeden Fall etwas, wo ich sage, das sind auf jeden Fall Dinge, die passieren. Und da sollte man auf jeden Fall schon mal vorbereitet sein. Und ein letztes vielleicht noch. Es ist nicht zu spät, ja. Also nur weil die großen Institute sagen, wenn ihr da noch nicht seid, ja, dann habt ihr den Zug schon verpennt. Nee, gar nicht. Ja. Solange ich noch Excel-Tapeten sehe, ja, wird es Power BI-Projekte geben, da wird es Data-Platform-Projekte geben, und wir unterstützen den deutschen Markt schon quasi situativ genau richtig. Ja. Also da muss jetzt keine Angst haben, dass der Wettbewerber auf einmal links an einem vorbeizieht. Was wären denn deine?
Ja, ich hätte jetzt ein bisschen so auf die Fachlichkeit mal geschaut. Also Thema, was ich sehe in den nächsten Monaten, Jahren, ist auf jeden Fall die Nachhaltigkeit. Dass du Nachhaltigkeitsberichte erzeugen musst, ähnlich wie eine klassische HGB-Bilanz, dass die Unternehmen das einfach zuliefern müssen und aus allen Quellen bedienen. Ne? Also ich habe Themen zum Beispiel aus dem Energiebereich, dass ich Grunddaten erfassen muss aus der Sensorik, die da reinfließen. Ich muss die Lieferkette abbilden. Also ich glaube, da kommt auch für den etwas kleineren Mittelstand Bewegung rein. Wir haben das noch nicht so auf dem Schirm. Und das sehe ich eher auch nochmal als zusätzliche Chance, das im Rahmen mitzumachen, zu sagen, dann lass uns doch auch da eine ordentliche Datenplattform aufsetzen, also dass auch alle, weil es werden ja alle Abteilungen betroffen sein, das Marketing, das Recruiting, das spielt ja auch eine Rolle, Nachhaltigkeit, dass Bewerber drauf schauen. Und da, glaube ich, ist das nochmal, kann das ein Hebel sein, wo Unternehmen jetzt einfach sagen, wir setzen jetzt auf. Und wie du sagst, das ist ja nicht verlorene Zeit, sondern jetzt ist gleich die Zeit zu sagen, aufgrund der neuen Thematik, auch gesetzlichen Anforderungen, wir gehen den Weg und fangen jetzt mal an und bilden erste Anwendungsfälle ab. Also das, glaube ich, ist nochmal ein guter Punkt, den man da mitgeben kann.
Ne? Ja, ist schön, dass du auch nicht das Wort POC genannt hast, ja, oder nicht Piloten.
Ah, ich hasse es. Ich hasse es. Also wir machen, natürlich müssen wir auch bei manchen Kunden das machen, aber dann ist das Ziel, das Ding in die Produktionsumgebung zu führen. Wir wollen nicht ein Wegschmeiß, also Wegwerf, Datenmodell zaubern, um einfach einen schönen Bericht draufzusetzen, sondern die Idee ist wirklich, dass das Ding auch genutzt wird, weil sonst hat es einfach keinen Mehrwert. Und ja, das, also deswegen POC, ich mag den Begriff auch gar nicht mehr, sondern wichtig ist, einen Anwendungsfall zu finden und den sofort nach Produktion zu kriegen. Und der muss ja nicht hundertprozentig fertig sein, weil wir sind agil unterwegs, wir packen dran wie ein Lego-Kasten, ein Bausystem, und deswegen ist es uns egal. Und der kann ja wachsen und das geht eigentlich ganz gut. Und wenn man das macht und sehr praktisch orientiert ist, wie du auch, wir sind ja nicht die Theoretiker, da gibt es andere für, die da unterwegs sind, sondern wir zeigen, wie man das wirklich in der Praxis einsetzen kann und leben kann, dann finde ich, ist das eigentlich ein guter Weg. Und das zeigt auch, das merken wir auch, wenn wir einmal mit Kunden zusammenarbeiten, dann gehen wir sofort in andere Bereiche rein, dann geht das sehr, sehr schnell, weil wir auch die Bereiche auch schnell anbinden können. Das ist nicht mehr wie früher. Ich kenne es ja noch. Dann bist du 2 Jahre an so einem blöden Data Warehouse-Projekt dran. Und ich habe es ja selber erlebt. Dann ist es auch mal vorgekommen, richtig, also es gescheitert ist. Und dann gab es da wirklich Krach zwischen Fachbereich IT, also auf der politischen Ebene. Das muss alles nicht sein. Das brauchen wir alles nicht. Und die Entwickler, ich finde es auch fahrlässig, wenn man da Entwickler drauf lässt, die irgendwie Spaghetti-Code erzeugen und nachher kündigen und dann die Mitarbeiter, die übrig bleiben, sich mit diesem Problem beschäftigen müssen. Das ist ja wirklich schwierig, das Ding zu warten, zu erweitern. Und da muss man halt auch ein bisschen drauf gucken. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, am Anfang drauf zu gucken, wie mache ich das, mit wem arbeite ich zusammen und kriege ich was ans Laufen, was ich wirklich auch langfristig nutzen kann. Ne?
Da muss ich wirklich sagen, unterstreiche ich, ja.
Dennis, wenn man dich treffen möchte, ich würde gerne dein LinkedIn-Profil bei uns in die Shownotes packen. Gibt es sonst noch was wir, außer die Webseite, wo du sagst, hey, zeig das doch mal bitte mit an, dann würde ich das mit reinnehmen.
Ja, sehr, sehr gerne. Vielleicht noch, also für alle Interessierten wirklich, weil wir jeden ersten Freitag im Monat kostenfrei Power BI-Schulungen anbieten, auch ganztägig, offenes Format, ganz viele unterschiedliche Firmen drin. Den Link würde ich dir noch zukommen lassen.
Ja, genau,
mach das. Einfach dann teil. Wir haben dieses Jahr schon wirklich, also ich habe es nochmal nachgeguckt, über 250 Leute, ja, kostenfrei in Power BI geschult, ja. Und das führt einfach dazu, dass wir einfach, das ist meine Art der Missionierung, was ich Gutes tue. Ansonsten glaube ich auf LinkedIn, gerne per Du und sofort und direkt, lasst uns einfach drüber sprechen. Ansonsten, ich bin auch immer ganz gerne einfach mal auf Veranstaltungen, wo ich Impulsvorträge gebe oder andere Vorträge halte zu fachspezifischen Themen. Also ich bin da ganz umtriebig, deswegen über LinkedIn ist es doch am einfachsten.
Ja, finde ich auch ein super Kanal und man ist schnell im Aus. Und zusätzlich sieht man auch deine Beiträge und bist ja auch sehr aktiv. Dann passt das doch. Nee, gut, dann sind wir durch, fast eine Stunde. Da kann man mal sehen, was das wieder für ein Themenkomplex ist. Ich hoffe, wir haben das sehr anschaulich übergebracht und würde mich freuen, wenn ihr da mal ein Feedback geben würdet, vielleicht auch eine Bewertung. Ansonsten würde ich sagen, habt eine gute Woche. Vielen Dank, Dennis, für das Gespräch. Hat Spaß gemacht und wir sind da auch auf einer Wellenlänge. Deswegen passte das auch sehr gut.
Jetzt schnell noch abspeichern und dann direkt mehr Wissensschätze finden.
Gemeinsam mit den Datenexperten Sven Göllner und Michael Jungschläger in der nächsten Folge von
Wertgeschätzt, der Podcast. Warum Datenstrategie den Unternehmenserfolg steigert. Mit einem Klick abonnieren und keine Folge mehr verpassen.